Es ist Mittwoch, der 18. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das Jahr ist noch jung, fast genauso jung wie er. Mit ihm habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesprochen. Das letzte Jahr habe ich nur mit ihm abgeschlossen. Und weil das so viel Spaß macht, dachte ich mir so, komm, jetzt mache ich mir mal eine gute Zeit. Und zwar mit dem... ja, mit dem kulinarischen, dem gastronomischen Teil von Baywatch Berlin, dem Sidekick von Klaas Häufer-Umlauf, dem Toyboy von Kai Pflaume. Hallo, Jakob Lund.
Guten Morgen, Micky. Ja, man kann sagen, wir haben ja noch in den Ausläufern des letzten Jahres gemeinsam Urlaub gemacht,
ja,
bis
richtig.
Ich dich dann durch Peter Maffay ersetzt habe. denn als du dann den Urlaubsort verlassen hast, kam am selben Tag Peter Maffay und ich habe es letzte Woche bei Baywatch Berlin erzählt, dem Podcast mit Schmitty und Klaas.
Ja.
Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Zuhörer, die den nicht kennen und nicht hören. Und für die möchte ich jetzt am heutigen Morgen auch dieses Bild schenken, was ich da schon den ZuhörerInnen geschenkt habe, nämlich Peter Maffay habe ich gesehen, auf einem sehr großen oder wahrscheinlich einfach normal großen Mountainbike sitzend. Und dieses Bild hat mich durch den Resturlaub getragen. Und so konnte ich der Traurigkeit entgegentreten, die du praktisch produziert hast, weil du mich einfach so verlassen hast.
Es sieht so ein bisschen aus so wie so kleine Kinder, wenn sie mal auf Papas Rad steigen. Ja. Ne? So, dieses Mountainbike ist für mich alleine schon ein Mountain. Mir hat Ralf Möller mal erzählt, als wir bei Apofika auf der Bühne live waren, wie er sich bei Wetten, dass fast auf Peter Maffay gesetzt hätte. Da bin ich aufgestanden, bin hier vom Tommy von der Wettcouch aufgestanden, hab mich hingestellt, wollte mich wieder hinsetzen, höre ich plötzlich von hinten, pass auf, mein Freund. Da hat er sich fast bei Wetten, dass in der Live-Sendung auf Peter Maffay gesetzt. Das hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Toll,
also,
oder?
Also wir grüßen praktisch mit dieser Folge Apofika Peter Maffay.
Genau, wir grüßen Peter Maffay und wir grüßen ganz herzlich seinen Producer und Gitarristen Peter Keller, ein ganz feiner Mensch. Liebe Grüße an dieser Stelle und jetzt kommen wir mal von dem Urlaubsort, wo wir beide waren, ist auch eine Art Skigebiet, in ein anderes.
Die Schlagzeile des Tages.
Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der wird heute in Davos, ja, wenn ich jetzt sage, seine Rede wird mit Spannung erwartet, dann ist das, glaube ich, das ist ja vielleicht so nicht ganz richtig. Dann machen wir es mal anders. Der Stern meldet, mehrere EU-Länder fordern von Scholz schnelle Genehmigung für Leopard-Lieferung, denn die haben an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, schnell die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu genehmigen. Der polnische Präsident verwies beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos darauf, dass sein Land zur Lieferung von rund 14 Leopard-Panzern bereit sei. Dafür sei aber die Genehmigung vom Herstellerland Deutschland nötig. Ja, das ist ja ein Dauerthema. Wir, bevor wir gleich auf Davos zu sprechen kommen, wir erleben ja, dass die roten Linien auch seitens der Bundesrepublik ja stetig eigentlich verschoben werden. Also wir haben vor einem Jahr gesprochen, da hat Christine Lambrecht von 5000 Helmen geschwärmt und so wurde das Ganze immer weiter verschoben und nachdem schon Marder und Geparden geliefert wurden oder werden sollten, geht es jetzt um den Leopard-Kampfpanzer und Olaf Scholz, der Führungskanzler, der muss da jetzt natürlich dann auch tätig werden. Sonst ist Polen und die EU und natürlich zuvorderst die Ukraine bitter enttäuscht von uns. Jetzt will ich dich gar nicht fragen, was du von Waffenlieferungen hältst, aber du kannst es gerne sagen.
Na, also ich hab mich so amüsiert über ein Zitat, nämlich von Christian Lindner, der so sinngemäß sagte, also es ist wirklich ärgerlich, dass die nicht schon viel früher geliefert sind und das läge alles im Grunde an Bürokratie, die diesen ganzen Vorgang verstopft.
Mhm.
Und das hat mich so ein bisschen erinnert an alte Christian Lindner Sätze noch aus der Opposition heraus.
Ja.
Und man möchte ihm zurufen, Mensch, bist du nicht einer von dieser Regierung und wäre das nicht vielleicht besser, sowas nicht in Zeitungen und im Fernsehen zu sagen, sondern vielleicht einfach mal so das schneller hinzukriegen, weil es ist ja wirklich, also mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis.
Ja.
Warum geht das nicht schneller? Warum kann man da nicht mehr unterstützen? Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Problematik. Also es erinnert mich manchmal an so ein so ein langsames Testen. Ne? Also wie sehr kannst du dich in ein Kriegsgeschehen als nicht betroffene Partei einmischen und was sind die Handlungen, die man eben noch nicht interpretieren kann als Eingriff in den Krieg?
Absolut.
Und das ist ja eine tatsächlich hochspannende Frage.
Ja, ja, absolut. Also Friedrich Köpersbusch, der letzte Woche hier zu Gast war, der hat ja auch gesagt, dass Deutschland in gewisser Hinsicht ja auch schon bereits Kriegspartei sei. Das ist ja totale Auslegungssache, wie vieles andere in diesem Zusammenhang auch. Auch die Frage immer, wann man dann plötzlich dann die Putin-Propaganda mitmacht. Ja. Das ist ja alles ausgesprochen volatil und vieles wird am Ende ja von Putin selbst bestimmt. Also theoretisch könnten auch die 5000 Helme bereits als Kriegseintritt gewertet werden, wenn Putin sagt, das ist jetzt für mich so. Also schwierig und ich sehe es bei Olaf Scholz genauso, dass es ein Austesten ist, ein Austarieren, ein Abwägen, lediglich unklug und das ist ja ganz häufig so. Es ist ja immer eine Frage der Kommunikation, wie man damit umgeht. Und wenn du natürlich im Zusammenhang auch mit anderen Lieferungen immer sagst, nein, diese Panzer funktionieren nicht, die können die nicht bedienen, da dauert die Ausbildung zu lange. Das ist immer irgendwie uncooler, als wenn man deutlich sagt, aus dem und dem Grund wollen wir das nicht tun. Weil es ist ja immer so, es ist dann oft gar nicht der Sachverhalt selbst, der die Leute aufregt, wen auch immer, sondern der Umgang mit der Wahrheit oder dem, was man selber für die Wahrheit hält, wie man es kommuniziert. Ich finde übrigens einen Satz, den fand ich sehr schön in diesem Artikel. Litauens Präsident Gitanas Nauseda verglich den Krieg in der Ukraine mit einem Schachspiel. Deutschland sei nun an der Reihe, einen Zug zu machen. Ich kann ja seit einigen Wochen, wenn ich höre von einem Schachspiel, dann hat für mich Putin jetzt schon die Analkugeln eigentlich im Hintern. um bei diesem da jetzt, der Mann spielt ja sowieso nicht fair. Das hat leider so ein bisschen die Popkultur mir kaputt gemacht. Noch, ne? Ich weiß nicht, wie du da...
noch einen Satz zu dieser ganzen Waffenthematik und was ein Eingriff... Also ich habe ja mal Jura studiert, nicht zu Ende und also ich habe da einfach viel Zeit verbracht, während andere Jura studiert haben in meinem Beisein und Professor...
War der Kaffee so gut in der Mensa?
Ja, nicht mal das, also und habe praktisch beim Professor ab und zu mal reingezappt, während der da so erzählt hat. Ich habe mich aber an eine Strafrechtsvorlesung erinnert und da ging es darum, ob man denjenigen auch zu bestrafen hat, der zum Beispiel eine Waffe liefert, die dann später in einem Mord verwendet wird.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass der schon eine Mitschuld trägt, ne? Also wer die Waffe besorgt oder zur Verfügung stellt, mit dem dann in der Folge jemand umgebracht hat, der hat eine Teilschuld und der wird da tatsächlich mit bestraft. Ich meine, auch in diesen ganzen NSU-Fällen war das auch immer wieder ein Thema in bestimmten Konstellationen. Ne? Wer hat da was besorgt, was möglich gemacht? Deswegen, also ist es tatsächlich, ich wiederhole mich, aber ein hochinteressantes Thema. Also letztendlich, um in dem Bild zu bleiben, du gibst den Ukrainern die Pistole in die Hand. Mhm. Bist du dann Kriegspartei, wenn sie dann abdrücken? Oder bist du völlig... unbeteiligter Dritter und ich glaube, dass man bei all dem diesen Drahtseilakt praktisch mitdenken muss. Ne? Das ist sicher auch ein Teil, warum alles so lang dauert.
Absolut. Um in dem Bild zu bleiben, muss man natürlich auch sagen, dass Deutschland dem Ukrainer die Pistole ja auch deshalb in die Hand drückt, damit der Russe nicht irgendwann bei ihm selber vor der Tür steht. Das ist ja auch Teil der Wahrheit, dass man natürlich sagt, das erledigst du jetzt mal mit den Waffen, die wir dir liefern, damit er nicht irgendwann bei uns klingelt und sagt, ihre Wohnung könnte mir auch gefallen. Also,
das ist auch der Grund, warum die Polen so engagiert dabei sind, Olaf Scholz immer wieder zu erinnern. Mensch, jetzt liefer doch mal, mach doch mal.
Blattgold.
Diesen Titel fand ich wie üblich fantastisch von der Taz. Die haben heute unseren neuen Verteidigungsminister auf dem Titelblatt. Überschrieben ist das Ganze mit Frauen wegtreten. Und das macht die Taz natürlich gewohnt gut und sie erinnern den Paritätskanzler Olaf Scholz daran, dass ja eigentlich das Kabinett paritätisch aufgestellt sein sollte mit gleich viel Frauen und Männern und das Ganze gerät natürlich jetzt ein bisschen aus der Balance, denn mit Christine Lambrecht ist eine Frau zurückgetreten und mit Boris Pistorius, dem noch ist er ja niedersächsischer Innenminister, ist ja nun zweifelsohne ein Mann Also ich glaube, er identifiziert sich als Mann. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Und der ist jetzt der neue Verteidigungsminister, beziehungsweise er wird vereidigt am Donnerstag. Das ist insofern auch nicht ganz unwichtig, dass das am Donnerstag geschieht. Denn am Donnerstag gibt es ja dieses Rammstein-Format und da kommt dann Lloyd Austin, unter anderem der amerikanische Verteidigungsminister. Und so wie es aussieht, könnte es so sein, dass Pistorius rechtzeitig vereidigt ist, um, glaube ich, um 11 Uhr morgens dann schon auf Austin zu treffen.
Ja,
denn Scholz ist ja in Davos.
Da muss man ja dazu sagen, das war ja eine deiner Kernforderungen am Montag in der Folge, dass du ja die Meinung vertreten hast, nachdem du ja mit deinem Twitter-Post erstmal Lamprecht in die Knie gezwungen hast, indem du auf dieses absurde Silvester-Video hingewiesen hast, als einer der ersten, zumindest ist es mir so aufgefallen, hast du ja am Montag gefordert, also der neue Verteidigungsminister, die neue Verteidigungsministerin, die muss bis dahin ausgetauscht sein, damit sie eben am Donnerstag diesen Termin wahrnehmen kann. Micky, und was soll man sagen? Also die SPD hat zugehört und so kommt es jetzt.
So ist es gekommen. Die SPD hat allerdings mir nicht ganz richtig zugehört, denn ich hatte, als es darum ging, das Kabinett zu besetzen, hatte ich Boris Pistorius bereits empfohlen.
Als Innenminister.
Als Innenminister, ja. So, und jetzt wird der Verteidigungsminister. Jetzt sage ich das mal, also es ist ja nun so, dass Nancy Faeser, unsere Innenministerin, aller Wahrscheinlichkeit nach antreten wird im Wahlkampf in Hessen. Das ist zwar erst im Oktober, aber im Februar soll eine Entscheidung darüber gefällt werden. Wenn das jetzt so ist, dann würde sie es zwar noch bis Oktober machen wollen, das Amt der Innenministerin, aber man hat auch schon an anderen Beispielen gesehen, zum Beispiel damals Norbert Röttgen, die Älteren werden sich erinnern, dass das nicht so richtig gut zusammengeht. Es könnte also passieren, dass man eigentlich im Februar schon eine Rochade ansetzen müsste, in der irgendwann auch der Posten des Innenministeriums wieder frei wird. So.
Aber hältst du es dann für denkbar, dass Pistorius dann als Interimscoach Verteidigungsminister macht, dann wechselt ins Innenministerium und dann hat man noch mal ein bisschen mehr Zeit, um da eine Nachfolgerin zu finden?
Das kann ich mir so dann auch wiederum nicht vorstellen. Ich hatte ja gedacht, man würde jetzt eher das Amt des Verteidigungsministers kommissarisch leiten lassen, von Klingbeil zum Beispiel. Ne? Das bisschen jetzt Verteidigung anders. Verteidigung müsste er sich dann voll reinbimsen und das bisschen SPD-Chef, ja, das kann er ja so lange ja auch Esken machen lassen.
Helmlars. So. Oder der kommt aus der entsprechenden Familie, ne?
Ja, eben. So. Ja. Oder natürlich Eva Högel, wobei das natürlich auch uncool ist, zu sagen, Eva, du machst das ein paar Wochen und dann kommt aber der Mann, damit das wieder ordentlich läuft. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Ich verstehe es nicht so ganz. Also ich hätte gesagt, wenn demnächst das Innenministerium vakant wird, dann mach du das doch, Boris, und das Verteidigungsministerium besetzen wir anders. Keine Ahnung. Ich finde Boris Pistorius gut.
Ja.
Ich finde, das ist ein
ist ja auch so einhellige Meinung. Ne? Also ich habe jetzt noch nicht den einen Artikel gelesen, der sagt, völlige Fehlentscheidung. Eigentlich hört man von überall, dass er die Kompetenz offenbar hat.
Ja, ja.
Auch Habeck hat direkt gratuliert, freut sich auf die Zusammenarbeit.
Ja, ich meine, jetzt hat Pistorius jetzt auch nicht die ganz große verteidigungspolitische Erfahrung, das muss man auch dazu sagen. Also er hat auch nur Wehrdienst gemacht und das war's. Ne? Aber er ist grundsätzlich...
Ich weiß nicht, ob er die großen Schuhe von Christine Lambrecht da, ob die passen.
Ja, das ist allerdings richtig. Man kann natürlich immer kritisch die Frage stellen, ob es nicht auch gegangen wäre, das Ganze mit einer Frau zu besetzen. Es wären ja Kandidatinnen da gewesen, aber jetzt ist es halt eben so und machen wir uns nichts vor. Aus Niedersachsen, da kommen ja von der SPD die besten Leute, das wissen wir ja, ne, sag ich mal.
So ist es.
So ist es.
Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
Inflation sinkt, Stimmung steigt, die Apokalypse fällt aus, so überschreibt es NTV. Die Energiepreise schießen nach oben, die Inflation geht durch die Decke, die Furcht vor einer Pleitewelle wächst. Lange sah es so aus, als stehe Deutschland vor einem wirtschaftlichen Schreckensszenario, doch dazu ist es nicht gekommen. Und das ist doch schön. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz aller Probleme um 1,9% gewachsen und auch für dieses Jahr sieht es mittlerweile sehr viel besser aus als befürchtet. Also es ist ja so, dass die Energiekrise, das ist jetzt der jetzige Stand, überwunden ist. Die Gas-, Öl- und Strompreise sind wieder auf dem Niveau, dass sie vor dem russischen Angriff erreicht hatten. Das ist doch alles insgesamt jetzt erstmal ganz schön. Ich muss sagen, wenn das so gut läuft, dann ist natürlich das deutsche Grundrecht auf ein langes Gesicht ein bisschen bedroht. Machst du dir auch Sorgen, Jakob?
Na, ich habe mich tatsächlich schon gefragt und ich kenne dich ja auch als Verbraucherexperten, Micky.
Ja, absolut.
Ich habe ja jetzt praktisch meine Energierechnung, die ist, glaube ich, um wirklich tatsächlich im ersten Abschlag fast 800 Euro teurer.
Ja.
Und bekomme ich jetzt was von diesem Geld ob dieser guten Nachrichten zurück? Wie ist denn das?
Ja, ich gehe fest davon aus. Oder? Also ich weiß gar nicht, ehrlicherweise.
Aber das wäre doch wirklich eine interessante Frage.
Ich weiß gar nicht, wie man...
Das gibt ja viele in Deutschland, ja. Wahrscheinlich du genauso, die da jetzt ordentlich haben zahlen müssen.
Ja.
Die ganzen Pakete der Bundesregierung, die greifen ja jetzt erst so langsam. Ich glaube, es gibt auch nochmal für bestimmte Gruppen 300 Euro oder 33 Euro Erleichterung, ne? Oder unter die Arme wird einem gegriffen bei den Heizkosten.
Ja.
Aber was ist jetzt mit diesem Paket? Was ist jetzt mit dem Abschlag, der fast doppelt so teuer war? Was passiert da jetzt? Also jetzt ob dieser guten Nachricht. Wie kann man die direkt in Kleingeld ummünzen?
Wie kann man die? Jetzt ist es ja so, und das ist ja ein Riesenplus gewesen, also was das Heizen zum Beispiel angeht, dass der Winter bislang so mild gewesen ist.
Ja.
Das ist ja ein Riesenvorteil gewesen. Und dass natürlich insgesamt sich der Energiemarkt schon ein bisschen beruhigt hat und dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland nicht abrupt, sondern schrittweise eingestellt hat. Und da konnte Deutschland sich auf diesen Stopp vorbereiten und nach Alternativen suchen. Das ist jetzt schon mal insgesamt sehr vorteilhaft. Ne? Was insgesamt so das Klima und so angeht, also auch den Geschäftsklimaindex und so, hier in Australien sind die Leute ja alle wahnsinnig gut gelaunt. Und das, obwohl alles so absurd teuer ist. Ne? Ich weiß nicht, die Schachtel Kippen kostet hier, glaube ich, irgendwie $40 oder so. Ist wirklich wahnsinnig teuer alles. Aber der Mindestlohn liegt hier auch bei ungefähr $21.
Ach,
ne? Also von daher. Also
werden auf der Grundlage die Gagen auch von manchen Dschungelteilnehmern berechnet, aber gesagt, komm, ihr hockt da 14 Tage a 24 Stunden.
Ja.
So kann ich mir dann manche Gagen auch besser erklären.
Ja, absolut, absolut. Also ich kenne die einzelnen Gagen ja nicht, aber ich habe nur gehört, dass Verena Kehrt so wahnsinnig schlecht verhandelt haben soll.
Die hat wohl 40.000 gelesen, ne? Oder 40, ja.
Ich glaube sogar noch weniger, ja. Oder so. Sie ist aber auch relativ schlecht eingestiegen in die Verhandlungen mit dem Satz, ich würde es auch umsonst machen. Das ist nicht gut.
Die unbequeme Meinung.
Weiter Proteste gegen Braunkohle am Tagebau Thunberg. Dabei, das berichtet das Hamburger Abendblatt, besetzte Gleise, Zufahrtsstraßen und Bagger. Der Protest gegen den Abbau von Braunkohle geht auch nach der Räumung des Ortes Lützerath weiter. Dabei kam es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei. Greta Thunberg ist ja wohl auch wieder davongetragen worden. Die Bilder haben wir gesehen. Also ich glaube, Greta Thunberg ist mittlerweile schon mehr durch die Gegend getragen worden als David Hasselhoff. Ne? Also es ist, das sind natürlich für die Klimabewegung schöne Bilder. Da muss man sagen, das ist ja als PR ja auch nicht ganz so verkehrt. Also die Fridays for Future Bewegung ist ja insgesamt, was PR angeht, auch nicht doof. Die wissen, wenn wir Bilder haben, wie unsere führende Aktivistin von der Polizei davongetragen wird, dann bekommt dieser Kampf ja auch ein entsprechendes Gesicht und auch ein paar anständige Bilder. Insofern ist es Public Relations mäßig jetzt nicht so doof. Trotzdem stelle ich mir immer die Frage, muss man da jetzt noch bleiben? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, der Käse ist ja jetzt in Lützerath weitestgehend gegessen. Also was bringt's jetzt noch?
Die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und irgendwie kam ich so, das ist auch sicher auch nicht besonders originell, aber auf den Gedanken, dass es letztendlich ja eh irgendwie eine Symbolveranstaltung ist. Also alle, die demonstrieren, die wissen ja auch, dass das Ganze als Ziel vielleicht hat, dass Lützerath erhalten wird, aber dass das kein realistisches Ziel ist und dass man dieses Ziel nicht erreichen wird.
Ja.
Es geht letztendlich darum, aufmerksam zu machen, dass hier eine Ungerechtigkeit passiert.
Mhm.
Und letztendlich bin ich aber beiden Seiten dankbar, dass sie da, dass es dieses Symbol gibt. Letztendlich ist es ein Symbol für die Demokratie und völlig traurig und eine Katastrophe, dass da gar keine Lösung mehr gibt.
Ja, genau. Also eine Lösung gibt es natürlich, aber die ist halt sehr, sehr langfristig und das ist halt raus aus fossilen Energien. Also jeder, der sich ein bisschen für Klimaschutz interessiert oder für moderne Techniken, der wird das ja unterschreiben. Nur du kannst es halt eben nicht auf die Art und Weise erzwingen, weil es dann halt eben auch noch Verträge gibt. Das ist halt, das kann man als bitter bezeichnen und das ist es sicherlich auch. Aber zunächst einmal muss ich aber sagen, nach diesen ganzen Krawallen mit der Polizei und so, meine Idee wäre ja, das nächste Silvester mit Böllerei und allem schön in Lützerath. So als Event, oder? Da kann man sich den ganzen Stress in Neukölln und so sparen. Da gibt es ein riesen schönes Silvester in Lützerath. Da kommen dann die Bullen und dann kommen die anderen und die schmeißen dann auch Böller da drauf. Dann hat man das aber gebündelt, da in diesem Braunkohleloch und dann macht man das dort. Das war so meine Idee. Um so ein paar Themen auch gleichzeitig abräumen zu können, oder?
Das finde ich sehr, sehr effektiv gedacht. Ich finde noch
ist auch
einmal
für dich als Berliner schön.
Ja, das würde tatsächlich hier zu einer friedlicheren Stimmung führen.
Ja.
Ich will nur einmal zurück, letztendlich was die Klimabewegung ja tut, und das finde ich, macht sie sehr intelligent, ist immer wieder zu gucken, wo kann man denn für das Thema Klimaerwärmung Themenfelder finden, wo das Thema nochmal für Menschen fassbar wird, ne? Und dieses Thema zu sagen, hier wird ein ganzes Dorf, eine ganze, mit einer ganzen Geschichte, Leute sind da zur Schule gegangen, ja. Leute sind da gestorben, haben da Kaffee getrunken, haben da diskutiert, haben da sich scheiden lassen, geheiratet, weiß der Teufel. Ja. Und da wird eine ganze Identität mit einem Bagger weggehauen. Das ist natürlich nochmal ein starkes Thema, um hier deutlich zu machen, welchen Einfluss das hat. Also man hat eben Einfluss auf ganze Lebensentwürfe, weil die nämlich tatsächlich ihrer Heimat beraubt werden und da sagen Leute von einem Großkonzern, hier habt ihr irgendwie ein bisschen Knete, ihr zieht jetzt nach da drüben und alles, was hier war, das kommt weg. Und das ist, finde ich, schon nochmal dann auch der richtige Schauplatz, um dort so ein Symbol auszusenden.
Sag mal, Jakob, jetzt mal eine andere Frage. Ne? Wir sind ja beide irgendwie auch an, also grundsätzlich immer an Prominenz interessiert, auf die eine oder andere Art und Weise. Was wird denn jetzt aus dem Kultmönch von Lützerath? Der Schlammmönch, der Kultmönch von Lützerath. Der ist doch nächstes Jahr auch im Dschungelcamp dabei, oder?
Der ist bei euch nächstes Jahr im Dschungelcamp. Also du kannst dich schon mal den Wikipedia-Artikel ausdrucken und ein paar Witze überlegen. Vorher wird er auf jeden Fall mit Mia, Julia und Ike Hüftgold eine kleine Mallorca-Tournee machen.
Natürlich, absolut.
Und ich denke, also für die nächsten 10 Jahre hat der Mann ausgesorgt. Ich wollte dir aber übrigens unbedingt noch zwei Meinungen von meinem Heizungsmonteur mitgeben hier in diesem Podcast.
Bitte.
Weil wir sind uns wahrscheinlich zu 99%ig einig in den Themen. Mhm. Aber mein Heizungsmonteur hat da nochmal so zu zwei Themen nochmal einen ganz anderen Einschlag mitgegeben. Der hat nämlich vor allen Dingen zur Causa Lamprecht nochmal mitgegeben, dass er jetzt völlig unverständlich findet, dass jemand, der, Zitat, nicht gedient hat, so einen Posten ausübt. So. Und zum Thema Lützerath wollte er gerne nochmal loswerden. Das habe ich mir alles heute en Detail angehört. Dass die Leute, Zitat, weggekerchert gehören. Also das finde ich jetzt nochmal so zwei nochmal so, soll man sagen, interessante Ansichten, die zumindest auch mal gehört werden sollen.
Absolut, ja, aber wenn die da weggekerchert werden, da ist ja noch mehr Wasser, dann wird es ja noch schlammiger, dann kommen die Bullen da ja gar nicht mehr raus. Also das ist ja auch
nicht
irgendwo
zu Ende gedacht.
Ja, ist nicht zu Ende gedacht.
Das gibt's doch gar nicht.
Wegen brennendem Adventskranz 40 Feuerwehrleute rücken bei Christine Lambrecht in Berlin-Friedrichshain an. Das berichtet der Tagesspiegel. Ich sag mal so, wenn's läuft, dann läuft's. In der Berliner Wohnung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es am Sonntag gebrannt. Das berichtet die BZ. Aus Feuerwehrkreisen wurde der Bericht bestätigt. Zeugen sollen am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung aus der Privatwohnung in Friedrichshain bemerkt und die Feuerwehr gerufen haben. Laut BZ wurden 40 Feuerwehrleute alarmiert, weil es sich um ein Hochhaus handelte. Ja, es war aber wohl dann gar keine Hilfe nötig. Dem Bericht zufolge soll die Ministerin das Feuer selbst gelöscht haben. Ein Adventskranz soll zuvor Flammen gefangen haben. Also das ist das erste Mal, dass Lambrecht selber ein Feuer gelöscht hat, das sie entfacht hat. Also jetzt auch im metaphorischen Sinne. Ja. Da muss man sagen, also die Frau hat ja nun wirklich einen Lauf. Jetzt meine Frage, ne? Hat die vielleicht so ein kleines Feuerwerk in der Bude gezündet beim Drehen eines Abschiedsvideos? Das ist die Frage. Oder... Andere Frage, war das insgesamt alles nur ein perfider Trick, damit ihr Sohn für den eigenen Insta-Kanal nochmal auf den Leiter wagen kann? Er hat gesagt, pass mal auf. Und ich will da jetzt auch gar nicht groß mit Dreck werfen oder so. Nur die Frage ist natürlich auch, ihr haftet ja immer ein bisschen der Vorwurf an, nicht so ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Wieso hat die Mitte, Ende Januar noch einen Adventskranz in der Bude? Oder? Also jetzt mal nur, also naja.
Also ich habe mich auch gefragt, also ist das ein Zeichen Gottes, dass er den Rücktritt missbilligt oder hat sie sich versucht praktisch so eine Art DIY-Zapfenstreich da zu organisieren, weißt du, dass dann irgendwie die Feuerwehr nochmal salutiert und sie irgendwie auf dem CD-Spieler nochmal einen Song auflegt.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, die wohnt also in Friedrichshain und ihr Silvester-Video, das ist ja auch, das ist direkt am Frankfurter Tor gedreht, das ist im Grunde das Zentrum von Friedrichshain. Ja. Das heißt also, das fand ich dann nochmal spannend, das so zu durchdenken, dass ihr Mann, also so eine Art Insta-Boyfriend, da nochmal rasch irgendwie mit dem Handy diese Ansprache aufgenommen haben muss.
Ja.
Also die muss wirklich so im Grunde vom Käsefondue kurz runter aufgestanden sein, kurz runter an die Straße, an die Kreuzung und hat dieses Video aufgenommen.
Ja.
Das, so habe ich es nochmal im neuen Lichte gesehen.
Ja, also Jasmin Embarek hat ja in der Folge mit Markus Feldenkirchen völlig zu Recht die Frage gestellt, wie es so um ihr soziales Umfeld bestellt ist, dass da niemand mal zwischenzeitlich gesagt hat, das ist keine gute Idee, du bleibst jetzt hier sitzen, das Stück Fleisch ist auch gerade jetzt im Fondue-Topf fertig, lass das mal. Das finde ich spannend. Ansonsten, mein Gott, also ich wünsche der Frau natürlich alles Gute und Häme ist völlig unangebracht und wollen wir es an dieser Stelle auch dabei bewenden lassen.
Unterm Radar.
Twitter files Big Pharma pressured platform to censor COVID-19 vaccine debate. Das berichtet die Washington Times. Also, das fand ich schon interessant. Es ist wohl folgendermaßen: Im Dezember 2020, da hat BioNTech Twitter gemailt direkt und hat den entsprechenden Moderatoren von Twitter gesagt, also sie haben Druck ausgeübt, dass sie gefälligst Zensur auszuüben haben in der Angelegenheit, dass es nämlich Aktivisten und Aktivistinnen gegeben hat, die sich sehr, sehr stark mit Hashtags dafür eingesetzt haben, dass BioNTech doch bitte die Patente freigeben möge für ärmere Länder, damit sie impfen können. Ja. Und weil das Ganze dann auch eine entsprechende Wucht zu bekommen drohte unter dem Hashtag People's Vaccine, da hat dann BioNTech Einfluss ausgeübt auf Twitter, dass sie das nach Möglichkeit bitte unterdrücken sollen. Und das finde ich schon spannend. Also ich weiß, dass es ein Thema ist, das wir auch bei uns im Podcast immer wieder mal hatten, das Thema Impfpatente, Patente freigeben. Und gerade Niki hat sich da auch immer sehr, sehr über BioNTech aufgeregt. Mhm. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es ging natürlich immer auch um den, wie man so schön sagt, globalen Süden, um die armen Länder, dass sie impfen können. Und da hat sich ja BioNTech ja nun auch nicht wirklich bereit gezeigt, die Patente freizugeben, weil sie halt eben nicht nur Helden sind, also Özlem Türeci, Uğur Şahin, sondern BioNTech ist natürlich auch ein großes Wirtschaftsunternehmen.
Und die haben da
ist ein Konzern.
Sicher genau. Sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt.
Absolut.
Und haben jetzt eben das Ei des Kolumbus gefunden und haben unfassbar viel Geld verdient und sagen sich, warum sollen wir jetzt irgendetwas verschenken, nur weil es gebraucht wird? Übrigens ja auch eine Haltung, die sie teilen mit allen anderen Pharmakonzernen.
Genau.
Das ist ja nicht nur Impfstoffe werden ja nicht nur händeringend gebraucht, es geht ja weiter bei Medikamenten gegen Krebs oder auch gewisse Präparate, die helfen bei AIDS-Erkrankungen, auch all die sind ja nicht kostenlos.
Genau.
Was natürlich menschlich und ethisch total fragwürdig ist. Und die Diskussion tatsächlich, um hier zurückzukommen zum Thema, ist ja völlig gerechtfertigt. Das ist ja genau die richtige Fragestellung. Und ich finde es völlig absurd, dass offenbar jetzt rauskommt, dass man da interveniert hat. Und ich finde, es stellt Twitter auch nochmal, also dass Twitter vor dem Besitzer Elon Musk auch nochmal ein anderes Licht, weil letztendlich genau die ganzen Probleme, die man hat kommen sehen und die sich ja zum Teil auch bewahrheiten unter Elon Musk, also offensichtlich schon vorher da waren. Und es stellt wieder die große Frage, inwieweit müssen solche Orte, ja, vielleicht tatsächlich auch noch anderen, die ich jetzt auch nicht kenne und weiß, welche das sein können, aber Kontrollinstanzen unterlegen, dass das hier ein Ort sein kann, wo der tatsächlich frei ist in der Meinung und der kann jeder sagen, was er will. Und das kann doch nicht sein, dass du als Großkonzern einfach anrufst und sagst, ey, lass das mal eben abebben. Ne?
Übrigens, wo wir gerade über Twitter sprechen, also Twitter, wir haben jetzt Mitte Januar, scheint ja immer noch zu funktionieren. Und es ist jetzt immer noch nicht, also es ist ja noch nicht das Höllenloch geworden, von dem viele gesprochen haben. Ich habe gelesen, dass die Nutzungsrate von Mastodon jetzt schon wieder dramatisch abnimmt sehe das mit Amüsement.
Ach, ich hätte mich schon gefreut, wenn es eine Plattform gegeben hat, die den Nutzen von Twitter hat, aber nicht Elon Musk gehört, sondern... bestenweise aufgestellt ist, dass man sie eben frei von Einflüssen verrückter Milliardäre nutzen kann. Aber es ist eben auch immer eine Frage der Bequemlichkeit. Und Mastodon sieht unfassbar beschissen aus.
Total beschissen.
Wenn man wie ich vorhin schon erzählt habe, ab und zu auch nur an der Hochschule geschlafen hat, auch selbst für jemanden, der also mit unterdurchschnittlicher Bildung, ist das wahnsinnig schwer zu durchschauen. Ich habe mehrfach die App installiert, aufgemacht und einfach verzweifelt aufgegeben. Es ist einfach nicht nutzbar.
Ging mir genauso.
Und da fehlt mir dann Zeit und Bock, mich da irgendwie reinzuarbeiten.
Ging mir exakt genauso. Das war so unübersichtlich, dass also meine Technikfaulheit war stärker als meine Eitelkeit. Und das ist wirklich, das will was heißen.
Ja.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Weltpremiere, KI verteidigt Angeklagten vor Gericht, das meldet Werben und Verkaufen, echte Anwälte kosten richtig viel Geld. Künstliche Intelligenz soll bestimmte Verfahren nun kostengünstiger gestalten. Im Februar hat der Roboteranwalt seinen ersten Einsatz vor Gericht, was er kann, was er kostet. Also in Großbritannien, da ist es jetzt so, dass eine KI regelmäßig Mandanten vor Gericht verteidigen wird. Der KI-Anwalt wird von dem Unternehmen Do Not Pay betrieben, deren Gründer an der renommierten Stanford-Uni in den USA studierte. Der Roboter berät den Angeklagten dabei, was er im Prozess sagen soll. Ja, ist ja großartig. Also der Roboteranwalt wurde monatelang anhand von prozessrelevanten Fakten trainiert, um vor Gericht korrekt zu argumentieren. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man ein Knöllchen vermeidet. Und der Roboteranwalt kostet aktuell umgerechnet 37 Euro im Jahr. Also das würde bei dir bedeuten, 2 Espresso-Tinis weglassen und nach all den Klagen, die du gegen dich laufen hast, kommst du am Ende des Jahres vielleicht mal wieder mit einem Plus raus. Ist doch toll.
Also ich finde es vor allen Dingen für Boris Becker eine super Nachricht. Also ja, der stimmt. Kann eigentlich mit dem Robo-Anwalt dann Kathi Hummels verklagen. Das ist dann stimmt. Ja vielleicht mal ausnahmsweise erfolgreich.
Spannend.
Ja. Das fände ich auch ein super Sat.1-Film. Also die Rechte könnte man auch direkt verkaufen, würde ich mir anschauen. Ansonsten finde ich es wirklich, wirklich spannend. Überhaupt habe ich das Gefühl, in diesem ganzen KI-Feld ist gerade unheimlich Bewegung drin. Es gibt jetzt auch ein Programm, dem kannst du wirklich ganz konkrete Fragen und Arbeitsaufträge geben. Wir haben neulich in der Redaktion mal testweise gefragt, dass dieses Programm Interviewfragen formulieren soll an einen fiktiven Gast.
Ach,
und diese Fragen waren wirklich erstaunlich gut.
Ja.
Und es sind jetzt eigentlich wirklich nur noch wenige Monate der Entwicklung. Und
liebe Jeanette Biedermann, ist das dein persönlichstes Album?
Ja, aber exakt. Und die Fragen waren tatsächlich besser. Also es dauert jetzt nur noch wenige Wochen, bis wir die ersten Mitarbeiter rausschmeißen können und durch diese KI ersetzen. Also das sind großartig. Glorreiche Zeiten.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, das war ja meine große Enttäuschung. Ich dachte, Jura wäre im Grunde eine Geisteswissenschaft, wo die besonders gut sind, die sich aus unterschiedlichen Situationen rauslabern können, bis mir dann im Studium schmerzhaft klar wurde, dass es im Grunde eine Sprache in Formeln ist, eher wie Mathematik, die mir nie gelegen hat.
Ja.
Und deswegen verstehe ich schon diesen Ansatz, dass ein Computer, der im Grunde alle Rechtsprechungen kennt, diese Module besonders schnell Kraft Rechenleistung zusammenbaut, dass der wahrscheinlich irgendwann wirklich ein ernstzunehmender Anwalt ist.
Ja, macht, also gerade so wie du es gesagt hast, ist natürlich auch absolut schlüssig. Vor allen Dingen, wenn es da auch um so Sachen geht wie Knöllchen und so. Ich stelle mir gerade vor, Martin Semmelrogge hat den Roboter letztens probiert. Nach 2 Tagen hat der Roboter zwar keinen Prozess gewonnen, man musste den aber besoffen aus der Ritze holen.
Ja, weiß ich nicht. Ich hab dir mal gezeigt, was die Straße ist. Und dann, sag ich mal.
Wird interessant. Ich meine, lieber mit so einer KI auflaufen. Also es gibt ja auch so Anwälte wie zum Beispiel. Das ist ja dieser Promi-Anwalt, wo du immer weißt, wenn du mit dem vor Gericht auftauchst, alles an dir schreit schuldig. So, dann doch lieber mit dem Roboter, ne?
Der sieht immer unseriöser aus als die Mandanten. Und das ist ein Erfolgsrezept.
Wirklich, absolut Wahnsinn, ne? Du hast wirklich immer das Gefühl, wenn der sich mit dem Mandanten irgendwie nochmal in den Raum zurückzieht, dann nicht zur Beratung.
Micky, wir müssen uns hier, lieber. Das sind alles nur satirische Äußerungen, die natürlich keinen Wahrheitskern
haben. Nein, um Gottes Willen.
Die gehen der Überspitzung. Ein Zerrbild.
Wir piepen den Namen sowieso gleich. Also,
was ist denn da schiefgelaufen?
Nach Kotkolumne gegen Meghan. Amazon lässt Jeremy Clarkson fallen. Das berichtet natürlich die Bild. Ich meine, Kotkolumne. Ja. Amazon wird den Vertrag mit dem Briten-Moderator nicht verlängern. Seine Shows The Grand Tour und Clarksons Farm werden noch abgedreht, wie Variety berichtet. Aber dann ist Schluss. Also 2024 gibt es noch 4 Spezialfolgen des Top Gear-Nachfolgers. Und dann ist aber Feierabend. Und das Ganze basiert auf diesem Vorfall, dass er für die Sun eine böse Kolumne geschrieben hat und dort unter anderem gefordert hat, man solle Herzogin Meghan nackt durch die Straße treiben und mit Kot bewerfen, so wie das in Game of Thrones geschehen ist. Die Skandaltextpassage nachts, also hat in dem Falle Jeremy Clarkson geschrieben über Meghan, nachts kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie, Meghan, nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge Schande skandiert und sie mit Exkrementen bewirft. So, daraufhin gab es natürlich einen riesen Wirbel in England. 20.000 Beschwerden hat die Sun kassiert und die Sun ist ja nun auch wirklich grundsätzlich nicht zimperlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Daraufhin hatte sich dann irgendwann Clarkson schon öffentlich bei Harry und Meghan entschuldigt, einen Brief geschrieben, eine E-Mail. Dann hat aber Harry nicht nachgelassen, hat also auch in einem Interview bei ITV war es, glaube ich, da hat er auch nochmal gesagt, dass diese Art des Textes, diese Art mit Frauen umzugehen, da einen Ton setzt, der im Grunde genommen für das ganze Land die Behandlung von Frauen schlechter macht. Und es wurde einfach nicht besser. Clarkson hat sich nochmal entschuldigt. Am Montag hat Clarkson nochmal um Verzeihung gebeten. Zitat: Es tut mir wirklich leid, von den Ballen meiner Füße bis zu den Follikeln auf meinem Kopf. Ich nehme die Hände hoch. Das ist ein Mea Culpa mit Glocken dran. Das schrieb er bei Instagram. Hat alles nichts geholfen. Amazon hat den Vertrag nicht verlängert. Und jetzt ist natürlich die Frage, war es von vornherein bei Amazon schon vorgesehen, dass man nicht mehr würde verlängern wollen und man hat jetzt einfach gesagt, naja, komm, also das ist doch eine gute Gelegenheit, wir sind alle richtig sauer, Jeremy, oder was hat es damit auf sich? Also erfolgreich war ja eigentlich immer. Ne?
Ja, ja, also ich finde die Formulierung auch völlig daneben und ich finde irgendwo gut, dass es dann doch eine Unterscheidung gibt zwischen einer, ja, polemischen Überspitzung und Hetze. Ja. Und ich finde, dieses Bild aus Game of Thrones, das ist ja auch eins, was dort gewählt ist, um im Grunde das Barbarische im Umgang zu zeigen,
ja, ja,
und ein Extrem zu wählen und das für jemanden zu fordern, auch von mir aus ironisch, den es echt gibt und der lebt. Und das finde ich irgendwie völlig daneben und ehrlich gesagt auch relativ widerwärtig,
ja,
und letztendlich auch unnötig prollig. Und da breche ich auch mit Jeremy Clarkson. Ich war großer, langjähriger Top Gear Fan. Ich habe diesen feinen englischen Humor immer sehr geliebt und zu schätzen gewusst. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist ja kein guter Humor. Das ist so ganz plumper, boulevardesker Draufhau-Kneipenwitz. Und das ist irgendwie, das ist mir zu blöd. Und für Jeremy Clarkson sollte man sich, glaube ich, sowieso in keine Schusslinie werfen. Ich glaube, es hat seine Gründe gehabt, dass er erst bei der BBC rausgeflogen ist, dann irgendwie noch Glück hatte, dass er bei Amazon da eine neue Heimat gefunden hat.
Ja.
Und so ein richtig cooler Typ ist das leider irgendwie nicht und vielleicht auch irgendwie so eines dieser aussterbenden männlichen Fossile, denen man jetzt keine Träne hinterher weint.
Genau, du hast es ganz richtig gesagt, Jeremy Clarkson ist ja, also es wird ja berichtet auch von einem Arbeitsklima im Zusammenhang mit ihm, das ist ja irgendwo so zwischen Ellen DeGeneres und Putin. Von daher hält sich mein Mitleid, was ihn angeht, auch total in Grenzen. Ich finde es sogar irgendwie auch, ja, also jemand, der so dicke Eier hat und sich so weit aus dem Fenster hängt und dann also so jämmerlich so durch die Katzenklappe wieder reinkriegt, denkt man, hätte einfach von vornherein mal die Schnauze gehalten. Ja. Aber wenn es dann irgendwie dann doch um den eigenen Job geht, naja.
Also mir hat mal ein Taxifahrer in Monte Carlo gesagt, dass das größte Schwein, was er je gefahren ist, Jeremy Clarkson war. Und seitdem ist das Schwert über ihn gebrochen.
Da kommen wir jetzt endlich mal zu was Substanziellem.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Ja!
Betrifft unsere Handball-Torhüter. Ich kann ihr Wesen nicht erklären. Genauso wenig wie die Hexerei. Als Kind habe ich einmal im Kino einen Zauberer gesehen, der eine Pistolenkugel mit der Hand fängt. Es ist fast unnatürlich, was unsere beiden deutschen Torhüter bei der Handball-WM fangen. Mit der Hüfte, mit dem Knie, mit einem Fuß, weit über die eigene Kopfhöhe gestreckt. Sie parieren Würfe mit über 120 km/h, wie sie da im Tor stehen. Würden sie auch vor angreifenden Löwen und Büffeln nicht weichen. Die beiden Torhüter sind Andreas Wolf und Joel Birlehm. Beide sind mit eisernen Nerven begabt. Und beide haben die Urreflexe von Babys, das Greifen der Hände. Die Handball-WM anzuschauen ist ein Vergnügen, aber auch lehrreich. Sie erzählen uns von den Überlebensreflexen der Menschen. PS, zurzeit sind unsere Handball-Torhüter besser als neuer. Herzlich, ihr Franz Josef Wagner.
Ich habe
hinten raus nochmal schön.
Ich habe die ganze Zeit
nochmal neuer einen
mitgegeben. Wann praktisch die Millionärsschelte kommt.
Ja.
Na, also, weil dieser Gegensatz, den muss Wagner aufmachen.
Absolut.
Von den praktisch nur von Leidenschaft motivierten Handballern und den reichen Millionarios, den Fußballern.
Ja.
Weil das sind ja die zwei Sportarten, die ihm am Herzen liegen.
Ja.
Und da ist er uns nichts schuldig geblieben.
Nee,
immer herrlich.
Absolut, absolut. Ich werde mich nie in meinem Leben für Handball begeistern können. Es tut mir wirklich leid. Für mich hat das immer was von Turnhalle, siebte Stunde Sport. Das ist leider, ist das ganze Umfeld nicht meins.
Ja, es ist so eine muffige Quietscherei, die mir auch irgendwie nicht zugänglich ist.
Ja.
Ich möchte mich aber entschuldigen, es sind bestimmt auch Virtuosen und das ist bestimmt auch spannend. Und bitte sehen Sie von Zuschriften ab, wie toll das ist. Ich glaube es, aber es ist nicht, es interessiert mich nicht.
Absolut richtig. Jakob, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke
ich,
dir.
Ich kümmere mich jetzt mal wieder hier um den Kulturkanal RTL und das Dschungelcamp. Muss ja mal wieder schauen, was passiert. Ne?
Mit großer Freude verfolge ich, was dort geschieht. Und freue mich jetzt schon auf Neuigkeiten von Gigi.
Da wird wohl einiges kommen.
Das muss ich ja nochmal sagen.
Ja.
So viel Zeit muss in deinem Podcast noch sein. Der wirklich gestern Sonja Zietlow vor die Nase gefurzt hat.
Ja, absolut.
In einer Dschungelprüfung. Das also Da ist denn nichts mehr heilig.
Nein, er reitet,
man kann doch, der jemals... Man kann doch überall im Fernsehen, kann man von mir aus furzen. Also auf RTL 2 kann man ununterbrochen furzen.
Ja.
Aber man furzt doch wirklich nicht Sonja Zietlow vor die Stirn. Das gehört sich nicht.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Aber er ist der erste Mensch, der jemals in einer Dschungelprüfung gefurzt hat. Also Sir Edmund Hillary, Neil Armstrong und Gigi Birofio. Also es ist wirklich...
Ja, jetzt könnt ihr auch verstehen, warum ich da nicht sein wollte. Das ist ja wirklich, das ist ja asozial. Da habe ich nichts verloren.
Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du und ich demnächst wieder gemeinsam in Berlin, ne? Ja. Du weißt schon.
Machen wir.
Auch wenn ich weiß, wenn der Espresso nicht, dass du dann durchdrehst wie Britney Spears. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, Jakob, mach's gut. Bis bald.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.